Also eigentlich bin ich Borussia Dortmund-Fan. Aber ich habe 10 Jahre in München als Student und danach gelebt. Und das war gerade Anfang der 70er Jahre, wo Bayern München dank Gerd Müller sehr erfolgreich war. Und da bleibt es selten aus, doch eine gewisse Identifikation mit dem Club zu bekommen. Von daher, mal gucken, wie spät es ist. Ja, also das Thema heißt ja, hat die Wissenschaft Gott begraben? Glaube und Wissenschaft, sind das Gegensätze? Wie könnte das zusammenpassen? Und ich möchte doch noch ein paar Sätze am Anfang zu meiner Person sagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das alles widerrufen möchte, was gesagt worden ist vorher. Außer, dass ich bereits 1975 zum Doktor der alten Geschichte wurde. Und möchte das auch nochmal bestätigen. Althistoriker, da gibt es immer das Missverständnis, dass manche denken, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird. Das ist also nicht der Fall, sondern das ist tatsächlich ein Fachbegriff. Und das meint die Zeit, also Asterix und Obelix ist schon ganz gut, aber es meint eigentlich die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das anfängt, das legt jeder Professor selbst fest. Also das versteht man einem Althistoriker, also kein Automatismus. Zu meiner Biografie möchte ich folgende Sätze, und zwar gerade im Zusammenhang mit dem Thema Glaube und Wissenschaft, noch hinzufügen. Ich komme aus einer kleinen Stadt namens Dillenburg, das liegt in Hessen. Ja, vielen Dank. Kennt noch einer Dillenburg, das ist schon mal schön. Dillenburg ist die Stadt von Wilhelm von Oranien. Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer im 16. Jahrhundert geführt. Und deshalb ist Dillenburg so eine Art Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft, die spielt in den Farben von Dillenburg, nämlich in Orange. Und die singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger. Kann man bei der WM jetzt leider nicht hören. Also es ist so, die erste Zeile der Nationalhymne heißt ja, Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut. Das geht auf Wilhelm von Oranien zurück. Es war natürlich in Dillenburg, gab es ein Wilhelm von Oranien-Gymnasium, da war ich auch. Und als ich damals in die Oberstufe kam, musste man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Die Jungs gingen natürlich alle mathematisch und die Mädchen sprachlich. Nur waren wir die beiden letzten Jungs aus unserer Klasse, die noch überlebten aus der alten Klasse. Und deshalb bildeten wir natürlich eine Notgemeinschaft und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine verblüffende Mitteilung. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Die haben gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern sind auch Christen. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Aber das hat mich als Erklärung nicht komplett überzeugt, weil er sein Christsein nicht mit seinen Eltern, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus begründet hat. Und die hat ja mit seinen Eltern nichts zu tun eigentlich. Und das hat mich dazu gebracht, mich also sehr stark mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich möchte noch etwas aus meiner Biografie sagen. Die eine Kompliziertheit besteht in einem Familienspruch. Ich nehme an, das kennen Sie auch, so Familiensprüche, die zu Hause oft gesagt wurden und die Sie sehr stark geprägt haben. Bei mir war das so, wenn ein Politiker im Fernsehen gesprochen hat, hat mein Vater immer gesagt, alles gelogen. Wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie aufwachsen in einer Umgebung, wo alles, was man Ihnen sagt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie gute Aussichten, ein sehr misstrauischer und skeptischer Mensch zu werden. Das bin ich auch geworden. Also von daher wird es nicht total euphorisch heute Abend. Das möchte ich schon sagen. Also schon eine gewisse Skepsis, ein gewisses Misstrauen habe ich aufgrund dieses Familienspruchs, der mich also sehr stark geprägt hat. Und dann gibt es noch ein Ereignis, was ich auch nicht verschweigen möchte, was zu meinem Leben dazugehört. Daran denke ich vor allen Dingen immer dann, wenn ich in einer Stadt der früheren DDR bin. Ich bin schon Ende der 70er Jahre regelmäßig in die DDR gefahren, habe hier auch Vorträge gehalten. Das war mir nicht erlaubt zu tun. Man hat bei größeren Veranstaltungen das kaschiert als Grußworte. Da hat man gesagt, der hat so einen weiten Weg gemacht, der darf ein längeres Grußwort halten. Es war ja auch immer ein weiter Weg von West nach Ostdeutschland, wobei der von Ost nach West, der war noch weiter, wie man weiß, dieser Weg. Und dann habe ich dann Grußworte von 45 Minuten Länge von mir gegeben. Und einmal, als ich hier war auf dem Rückweg, bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen Verkehrsunfall. Und bei dem ist meine Familie, meine Frau und unser Kind ums Leben gekommen. Daran muss ich auch immer denken, wenn ich in der Stadt der früheren DDR bin. Ich bin inzwischen zum zweiten Mal verheiratet. Aber das Thema Glaube und Wissenschaft kam natürlich damals durch meinen Schulfreund. Auferstehung von Jesus, habe ich mir gedacht, ist das eine Glaubensfrage? Also muss man glauben? Eine religiöse Frage, eine theologische Frage? Oder kann man als Wissenschaftler was dazu sagen? Gehört das irgendwie zur Wissenschaft? Und das war für mich auch nicht unwichtig, Geschichte, also gerade alte Geschichte, zu studieren. Das habe ich in Gießen gemacht, da habe ich angefangen zu studieren und hauptsächlich eben in München. Und da habe ich auch meinen Abschluss gemacht. Ich habe auch, um meine Marktchancen zu erhöhen, noch einen Abschluss in Ägyptologie. Das heißt leider nicht, dass ich alles lesen könnte, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe, weil meine Handschrift ist nicht besonders gut und ist auch nicht durch das Hieroglyphenstudium wesentlich besser geworden. In meinem allerersten Zeugnis nach einem halben Jahr stand nur ein Satz: Jürgen hat einen guten Anfang gemacht bis auf die Schrift. Und das hat also das Studium sich jetzt nicht wesentlich verbessert. Okay, so wissen Sie etwas, was mein Interesse ist. So ist das natürlich Geisteswissenschaft, Geschichte. Aber wenn die Leute an Wissenschaft denken oder glauben Wissenschaft, denken die meisten natürlich an Naturwissenschaft. Und kaum einer denkt an Althistoriker oder gar Ägyptologen, sondern denkt man an Physiker, Biologen, Chemiker, vielleicht noch Mathematiker. Und deshalb werde ich, wenn ich jetzt heute Abend den Begriff Wissenschaft gebrauche, grundsätzlich von Naturwissenschaft ausgehen. Weil das ist das, was wohl jeder denkt. Obwohl es, wie gesagt, auch Geisteswissenschaften gibt, zum Beispiel auch Historiker oder Althistoriker. Beim Thema Glaube und Wissenschaft wird mancher vielleicht denken, das Problem der Überschrift ist das Wort und. Glaube und Wissenschaft. Muss es nicht heißen, Glaube oder Wissenschaft. Eben klang das ja schon an. Gibt sich auf der einen Seite die, die glauben, so mehr subjektiven Menschen, und auf der anderen Seite vielleicht mehr so die objektiven, die Skeptiker, die Wissenschaftler. Glaube und Wissenschaft. In den letzten Jahren ist diese Thematik nochmal ganz neu aufgetaucht durch Richard Dawkins und die neuen Atheisten, weil in ihren Thesen gerade der Konflikt von Glaube und Wissenschaft in einer besonderen Weise bemüht wird. Als Richard Dawkins einmal eine längere Diskussion in Amerika hatte zu dem Thema, war die allererste These, die er vertreten hat: Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen. Ich glaube, die meisten Menschen denken so. Glaube ist blind, Wissenschaft aber beruht auf Belegen. Das war eine Diskussion, die hat er mit dem anderen Oxforder Professor John Lennox, der ist dort Professor für Mathematik, geführt, originellerweise in den USA. Und wenn Sie das sich im Internet ansehen, stellen Sie fest, dass gleich eine Debatte um den Glaubensbegriff gab. Ich möchte einige Punkte heute Abend nennen, was man berücksichtigen muss, wenn man über das Thema Glaube und Wissenschaft nachdenkt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich zum ersten Mal darüber länger nachdachte, war, dass es bis heute in der Geschichte immer sehr viele Wissenschaftler gegeben hat und gibt, auch Top-Wissenschaftler, die an Gott glauben, die vielleicht Christen sind oder auch, wenn sie keine Christen sind, sagen, ich glaube, dass hinter dieser Welt eine schöpferische Intelligenz steht, ein Gott. Allein diese Tatsache, das ist eine Tatsache, die auch Dawkins nicht bestreitet, zeigt, dass es den Gegensatz von Glaube und Wissenschaft eigentlich gar nicht geben kann. Denn es gibt Wissenschaftler, die an Gott glauben. Sondern es gibt einen Gegensatz von Wissenschaftlern, die an Gott glauben und sollte nicht an Gott glauben. Und es ist interessant, die Frage zu stellen, warum gibt es diesen Gegensatz? Dazu hat Richard Dawkins auch eine Idee und die werde ich auch nachher kurz darstellen. Warum es Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Also allein diese Tatsache, und das ist eine Tatsache, dass es Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben, sollte nicht an Gott glauben, zeigt, dass es den Gegensatz nicht geben kann. Man muss sich die Frage stellen, was verstehen wir unter Glauben und was verstehen wir unter Wissenschaft? Vielleicht hilft uns das schon zu sehen, warum es diesen Gegensatz in der Realität tatsächlich nicht gibt. Und dann kommen wir noch zu einigen Gedanken zu dem Thema von Richard Dawkins. Zunächst mal Glaube. Wie ich schon sagte, die hatten eine Diskussion mit dieser These, Dawkins und Lennox, These 1, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Dann war man sich aber sehr schnell einig, dass eigentlich kein Mensch leben kann, ohne zu glauben. Und zwar im Sinne von Vertrauen. Wir sind auch heute Abend hier eine Versammlung von Glaubenden. Wir haben geglaubt, dass dieser Abend hier stattfindet. Das war ein hoher Glaubensschritt. Es hätte ja auch sein können, dass er in der Stadthalle stattfindet. Da finden solche Abende auch schon mal statt. Aber wir haben wirklich geglaubt, der findet hier statt. Und siehe da, es stimmt. Das war ein Glaubensschritt, dass wir hier gekommen sind. Also wir sind eigentlich permanent Glaubende im Sinne von Vertrauen. Wir vertrauen unseren Eltern, Lehrern, Büchern, Institutionen, der Institution des Arztes, des Piloten, des Kochs, des Mechanikers. Das müssen wir auch. Auch als Wissenschaftler müssen wir glauben im Sinne von Vertrauen den Ergebnissen anderer Wissenschaftler. Ja, wir müssen auch glauben, dass diese Welt wissenschaftlich erforschbar ist. Also Glauben gehört zu unserem Leben. Das ist ein Grundelement unseres Lebens. Wir können nicht bei uns selber bleiben. Wir haben da ein sehr schönes Wort im Deutschen. Wir müssen uns verlassen. Ich verlasse mich. Wir müssen uns auf andere verlassen und müssen daraufhin reagieren. Das ist unser Leben. Ein ganz wichtiger Punkt. Also zum Glauben gehört das. Das, was Dawkins eigentlich meint, ist Glaube an Gott und Wissenschaft vertragen sich nicht. Aber wie kommt es nun, dass es eine ganze Reihe Wissenschaftler gibt, auch Nobelpreisträger, die sagen, sie glauben, dass es einen Gott gibt? Das führt uns zu der Frage, wie arbeitet Wissenschaft? Weil das ist ja wahrscheinlich interessant festzustellen, was verstehen wir unter Wissenschaft? Vielleicht hilft uns das einzusehen, warum es Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Dazu gibt es eine Geschichte, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Ich erzähle sie trotzdem ganz gerne nochmal, weil die grundlegend ist. Die kommt aus der Naturwissenschaft, um deutlich zu machen, wie Wissenschaftler arbeiten. Es ist eine Geschichte von einem Naturwissenschaftler, aber sie ist auch sehr beliebt bei Geisteswissenschaftlern. Sie stammt eigentlich von dem Physiker und Astronom Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington, und heißt das Netz des Physikers. Historiker sprechen vom Netz des Historikers. Also eine Geschichte, die Leute überzeugt hat, mit dem man etwas erklären kann. Und ich möchte sie Ihnen darstellen, folgend Hans-Peter Dürr, der war Direktor des Max-Planck-Instituts in München als Nachfolger von Werner Heisenberg, Physik-Nobelpreisträger. Und der wurde einmal gefragt, ob er einen Vortrag halten könnte zu dem Thema, was hat die Wissenschaft mit der Wirklichkeit zu tun? Normalerweise wird man denken, also in der Wissenschaft geht es um die Wirklichkeit. Wo soll es denn sonst umgehen in der Wissenschaft? Aber, sagt Dürr, ganz so einfach ist es nicht. Und er erzählt eben diese Parabel, diese Geschichte vom Netz des Physikers. Und ich erzähle sie Ihnen jetzt also so, wie Sie das bei Hans-Peter Dürr finden, in seiner Auslegung. Ja, die Geschichte ist ganz einfach. Ein Mann sitzt am Ufer und wirft ein Netz aus. Es kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, was machst du da? Er sagt, ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? Zwei Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen. Und zweitens, alle Fische sind mindestens 5 cm lang. Da sagt der Wanderer, guckt das Netz an, stellt fest, sind Löcher, 5 cm Umfang. Sagt er also, hör mal zu, falls es hier Fische gäbe, die kleiner oder schmaler sind als 5 cm, und ich meine sogar, welche gesehen zu haben, die könntest du gar nicht fangen, die würden dir durch dein Netz immer hindurchflutschen. Daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Und Hans-Peter Dürr sagt, so arbeitet Wissenschaft. Also sie wirft ein bestimmtes Netz aus und beschenkt daraufhin bestimmte Fische. Oder um es ein bisschen abstrakter zu formulieren, sie stellt bestimmte Fragen und bekommt daraufhin bestimmte Antworten. Die Antworten, die sie bekommt, hängen zusammen mit den Fragen, die sie gestellt hat. Man kann es an einigen Beispielen deutlich machen. Also klassisches Beispiel ist die Landschaft. Wir haben eine Landschaft um uns und wollen eine Landkarte von der Landschaft machen. Dann ist die entscheidende Frage, für wen soll die Landkarte sein? Soll es eine Landkarte sein für einen Wanderer, für Wanderer? Soll es eine Landkarte sein für Autofahrer? Soll es eine geografische Landkarte sein? Ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Landkarte wird verschieden sein, je nach der Fragestellung, die wir haben. Es ist immer noch die gleiche Landschaft. Oder Dopingkontrolle. Man findet bestenfalls das, wonach man sucht. Manchmal nicht mal das. Also man sucht was Bestimmtes, nach dem anderen sucht man gar nicht, findet es wahrscheinlich auch gar nicht. Also Frage und Antwort hängen zusammen. Und dann sagt Hans-Peter Dürr, wenn ich das den Leuten erkläre, dann sagen die, naja, dann müsste die Wissenschaft ihre Netze halt immer engmaschiger machen, dass ihnen kein Netz durchflutscht. Aber, sagt Dürr, so einfach ist das nicht. Es gibt einige Bereiche, er nennt 3, die kann man mit keinem Netz der Wissenschaft einfangen. Also Fische, die einfach nicht einzufangen sind, mit einem rein wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Netz. 3 Bereiche. Erstens Schönheit. Viele Philosophen und Schriftsteller sind der Meinung, der Mensch lebt überhaupt nur, weil er Schönheit sucht. Schönheit ist das, was den Menschen in Bewegung setzt. Manchmal gibt es ja erstaunliche Ereignisse, etwa im Weltkrieg, dass jemand da ein Klavier in einem zerbombten Haus vorgefunden hat. Das Klavier war noch intakt und er spielt Klavier, weil er sich nicht abfinden will mit der Situation um ihn herum. Dieser tragischen Situation der Bombe. In der Antike wird mal von einem Feldherrn berichtet, der bevor er die Schlacht ging, sich nochmal gekämpft hat. Da kann man sagen, das war vielleicht ganz überflüssig, wer weiß, wie der ganze Kopf nach der Schlacht aussah. Aber es hätte seinem ästhetischen Empfinden widersprochen. Dürr sagt, mit welchem Netz, welcher Wissenschaft wollen wir festlegen, was Schönheit ist? Einstein hat mal gespottet, natürlich kann man Beethoven-Symphonien auch als Luftdruckkurven darstellen. Aber wer hat was davon? Wer begreift davon etwas, von der Schönheit der Symphonie? Begreift nicht der etwas von der Schönheit der Symphonie, der sie sogar spielen kann? Ist das nicht mehr als das, was man wissenschaftlich ausdrücken kann? Oder ein Bild? Wer begreift etwas vom Bild? Der, der es physikalisch, chemisch analysieren kann? Ganz sicher nicht. Der Psychiater Manfred Lütz hat mal gesagt, es dürfte nur wenig Menschen geben, die aus rein chemischen Gründen geheiratet haben. Weil die meisten würden sagen, gut, es gibt Hormone, Neuronen bei der Liebe, aber das, was eigentlich Liebe ist, ist der Mensch, den ich liebe. Das ist mehr als Hormone oder Neuronen. Oder das zweite Beispiel von Dürr, die Gottesfrage, also die religiöse Frage. Stellen wir uns vor, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Er ist nicht Teil dieser Welt, sondern hat die geschaffen. Die Welt steht ihm gegenüber. Er ist der Schöpfer, das ist das Geschöpf, was er geschaffen hat. Mit welchen wissenschaftlichen Methoden wollen wir ihn einfangen? Das ist gar nicht möglich. Wir können nur Aussagen über ihn machen, wenn er sich selber offenbart. Das ist so wie bei einem Film. Jeder Film hat einen Regisseur. Aber wer ist der Regisseur? Was wollte er? Wir können versuchen, das herauszufinden. Es gibt Regisseure, die in den Filmen auftauchen. Hitchcock ist, glaube ich, in allen seinen Filmen aufgetaucht. Wer Hitchcock kennt, sieht ihn da zum Beispiel an der Bushaltestelle. Na, da steht er ja. 10 Sekunden ist er da weg. Im christlichen Glauben wird gesagt, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, auf diese Welt gekommen ist. In Jesus Christus. Er war sichtbar. Also sagt er in der Gottesfrage, was soll Wissenschaft dazu sagen? Sie kann dazu gar nichts sagen. Wenn es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, der nicht Teil der Welt ist. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit der Welt, wie sie sie vorfindet. Wir brauchen etwas, was wir untersuchen können. Wenn es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, können wir ihn nicht untersuchen. Es sei denn, wenn der christliche Glaube recht hat, er geht selbst in die Geschichte ein. Dann können wir natürlich auch vielleicht als Historiker Aussagen machen. Drittes Beispiel, Ethik. Viele Leute würden sagen, ich bin Wissenschaftler geworden, aus Verantwortung. Aber Ethik ist keine naturwissenschaftliches Punkt. Damit kann man naturwissenschaftlich keine Aussagen machen. Obwohl es für sehr viele Menschen sehr wichtig ist. Oder Entscheidungen, die wir treffen, die kann Naturwissenschaft uns nicht bringen. Also Naturwissenschaft kann uns helfen, Ziele zu definieren, die wir erreichen könnten. Man könnte auch so sagen, Naturwissenschaft kann uns sagen, wie man ein Ziel erreicht, aber ob wir es erreichen sollen oder wollen. Klassisches Beispiel waren, oder sind noch Kernkraftwerke oder Gentechnik. Naturwissenschaft kann uns sagen, was man machen muss, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Aber ob wir das wollen, ob wir das für uns wollen, für unsere Nachfolger wollen, ob uns das zu teuer ist, zu riskant, das muss irgendwoher entschieden werden. Peter Medawar war ein Nobelpreisträger, hat mal gesagt, Wissenschaft kann uns als Wissenschaft die entscheidenden Fragen gar nicht beantworten. Weder wo ich herkomme, noch wo ich hingehe, noch was ich eigentlich machen soll. Das brauche ich irgendwo anders her. Man könnte es auch so sagen, Wissenschaft kann uns sagen, wie etwas funktioniert. Wie funktioniert Schwerkraft? Und die Naturgesetze sind ja keine Vorschriften, die wir an die Natur machen, sondern es sind Nachschriften. Wir haben was herausgefunden, wie was funktioniert, versuchen es in eine Gesetzmäßigkeit zu bringen und versuchen daraus Handlungen abzuleiten, die uns helfen können. In der Medizintechnik, Flugtechnik, in allen möglichen Dingen. Wir versuchen die Naturgesetze zu erkennen, um sie uns nutzbar zu machen. Aber Naturgesetze oder die Naturwissenschaft können uns keine Warum-Fragen beantworten, auch keine Wozu-Fragen. Also weder, warum gibt es Schwerkraft, man kann sagen, wie Schwerkraft funktioniert, aber auch nicht, was wir machen sollen, sondern das muss irgendwo anders herkommen. Wissenschaft kann uns erklären, wie etwas funktioniert. Vielleicht ist das eine Erklärung, warum es eben Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben und sollte dies nicht tun. Weil die Welt, die wir vorfinden, kann man eben wissenschaftlich unter der Gottesfrage interpretieren oder auch ohne Gott interpretieren. Man hat sich eigentlich in der Wissenschaft dazu geeinigt, dass man sagt, wir gehen von einem methodischen Atheismus aus. Also wir gehen nicht davon aus, dass Gott eingreift. Sonst, weil wir Wissenschaftler sind ja eben solche, die an Gott glauben und solche, die nicht an Gott glauben. Und das ist gut, dass man sagt, wir gehen in dem, was wir untersuchen, davon aus, dass es keinen Gott gibt. Methodischer Atheismus, durchaus eine sinnvolle Sache. Schwieriger wird es, wenn man aus dem methodischen Atheismus einen dogmatischen macht. Dass man sagt, weil man so forschen kann, als gäbe es keinen Gott, gibt es wirklich keinen Gott. Das ist, wie vor kurzem der Philosoph Holm Tetens, der eigentlich Atheist ist, nochmal dargestellt hat, eine methodische Grenzüberschreitung. Methodischer Atheismus. Und das eigentlich Faszinierende an der Wissenschaft besteht ja darin, dass Wissenschaft funktioniert unabhängig von der Weltanschauung des Wissenschaftlers. Also wenn Sie einen Versuch machen in Tokio, dann Und es kommt ein bestimmtes Ergebnis heraus. Und Sie machen den gleichen Versuch in Rio oder Moskau oder London oder Berlin. Müsste immer das gleiche Ergebnis herauskommen. Wissenschaft funktioniert unabhängig von der Weltanschauung des Wissenschaftlers. Also es ist wie bei mir zu Hause mit der Kaffeemaschine. Wenn ich auf die Kaffeemaschine drücke, funktioniert die unabhängig von meiner Weltanschauung. Oder auch nicht. Also jedenfalls in der Regel funktioniert sie. Da gibt es viele Beispiele für. Eines der bekanntesten am Ende des 20. Jahrhunderts gab es ein wichtiges Projekt, nämlich die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Dieses Projekt hatte zwei Direktoren. Der erste war James Watson, ein überzeugter Atheist. Er war mal in Deutschland, hat einige Interviews gegeben, hat immer betont, Welt ist absurd, alles sinnlos. Ein überzeugter Atheist. Sein Nachfolger war Francis Collins, ein überzeugter Christ. Als er dann neben Clinton stand und gesagt hat, wir haben das jetzt weitgehend entschlüsselt, hat er gesagt, wir haben jetzt einen Blick in den Werkzeugkasten Gottes geworfen. Zwei Top-Wissenschaftler, vermute ich mal, weil sie diese Stelle inne hatten, die völlig konträr waren ihrer Weltanschauung. Nicht die Weltanschauung, nicht die Wissenschaft hat sie unterschieden, sondern ihre Weltanschauung. Aber sie konnten wissenschaftlich arbeiten. Das ist das Phänomen von Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert unabhängig von der Weltanschauung des Wissenschaftlers. Deshalb gibt es eben Wissenschaftler, die an Gott glauben und sollte dies nicht tun. Man kann es auch an einem anderen harmlosen Beispiel deutlich machen. Was erklärt eigentlich Wissenschaft? Also wenn Wasser kocht, kann man sich die Frage stellen, kocht das Wasser, weil die Moleküle sich in einer bestimmten Richtung entwickeln? Oder kocht das Wasser, weil ich Tee trinken will? Was ist die richtige Erklärung? Ja. Oder ein Buch, wenn ich es lese, kommt das Buch aus der Druckerei oder stammt das Buch vom Autor? Was ist die richtige Erklärung? Daran sieht man schon, dass ein interessanter Punkt ist die Frage, was kann Naturwissenschaft überhaupt erklären? Hans-Peter Dörr, der dieses Beispiel nahm vom Netz des Physikers, ist ja kein Gegner der Wissenschaft, sondern er sagt, Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit. Ein Zugang. Es gibt auch noch andere Zugänge. Ästhetischen Zugang, religiösen Zugang, ethischen Zugang. Und die meisten Menschen, fast alle, würden sagen, diese Zugänge sind mir wichtiger als das, was man rein wiegen oder messen kann. Das ist zu wenig. Kommen wir zurück zu Richard Dawkins. Er hat in seinem Buch eben diese These aufgestellt und auch in der Debatte als Hauptthese dargestellt, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft gut auf Belegen. Er musste dann auch natürlich darstellen, oder hat auch gesagt, klar, es gibt Wissenschaftler, die in seinen Augen noch an Gott glauben, also die gibt es natürlich, auch Top-Leute, auch das hat er in seinem Buch geschrieben, das ist klar, die gibt es. Aber er hat auch eine Erklärung, warum er glaubt, dass Wissenschaftler selbst heute noch an Gott glauben. Und zwar ist das die Erklärung zur Frage der Komplexität unserer Welt. Er sagt, unsere Welt, in der wir uns befinden, ist ungeheuer komplex. Also ob wir uns mit der Pflanzenwelt beschäftigen, der Tierwelt beschäftigen oder gar dem Menschen, ungeheuer komplex. Da sagt Richard Dawkins und den meisten Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben und manche auch heute noch sich damit beschäftigen, sagen, es ist undenkbar, dass diese Komplexität einfach per Zufall sich entwickelt hat. Also per Zufall von der Amöbe zu Goethe. Einfach hat sich einfach alles so entwickelt. Das ist undenkbar. Also hat man gesagt, da muss eine ordnende Kraft oder eine ordnende Intelligenz hinterstehen. Das kann nicht einfach Zufall sein. Und da sagt Dawkins, ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass es Gott ist. Alle Antworten auf diese Frage, so Richard Dawkins, vor 1859 waren falsch. Seit 1859 kennen wir die richtige Antwort. Da ist das Buch von Charles Darwin erschienen über die Entstehung der Arten und dann sagt Dawkins, also natürliche Selektion, das ist die Antwort. Natürliche Selektion ist die Antwort auf die Komplexität der Welt. Weder Zufall noch Gott. Natürliche Selektion. Ich lasse jetzt mal die Frage weg, ob das so einlinig geht. Ich weiß auch, dass es Biologen gibt, die sagen, so einlinig geht es nicht. Aber diese These, wenn man sie würde stimmen, hat vor allen Dingen zwei Gegenpositionen auf den Plan gerufen in der Debatte. Eine kommt von Robert Spemann, einem Philosophen aus München, der schon seit Ende der 70er Jahre gegen Richard Dawkins antritt und gegen diese Thesen, weil Richard Dawkins seine Thesen erstmalig schon veröffentlicht hat, 1976 in seinem Buch Das egoistische Gen, und hat Robert Spemann sofort eine Vorlesung gegen gehalten, kann immer die Argumente wieder neu hervorholen, auch von damals, auch als Buch erschienen. Und Spemann sagt Folgendes, die entscheidende Frage ist ja nicht, ob die natürliche Selektion aus etwas, was vorhanden ist, etwas anderes macht, sondern die entscheidende Frage ist, woher kommt das Neue in der Welt? Dawkins schreibt immer, aus einfachen oder kleinen Anfängen, durch natürliche Selektion hat sich alles entwickelt. Und Spemann sagt, die entscheidende Frage ist doch, woher kommt das Neue? Also nicht Survival of the Fittest, sondern Arrival of the Fittest ist die Frage. Und Spemann hat damals geschrieben, dass es drei Fragen gibt, die die Evolutionstheorie, also die biologische Evolutionstheorie, nicht umfassend beantworten kann. Also er ist kein Gegner der Evolutionstheorie, Robert Spemann, sondern sagt, das ist eben eine wichtige Hypothese, mit der man innerhalb der Biologie arbeitet, aber ist dagegen, das anzuwenden auf alles, was den Menschen betrifft. Das heißt, es gibt drei Punkte, die der Evolutionstheorie nicht oder nicht genügend beantworten kann. Erstens der Sprung vom Nichtleben zum Leben. Richard Dawkins schreibt in seinem Buch, wir wissen es nicht, wir werden es aber bald rauskriegen. Zweitens vom Nichtbewusstsein zum Bewusstsein. Wilson, ein ganz berühmter Evolutionsbiologe, hat vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung gesagt, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Vom Nichtbewusstsein zum Bewusstsein. Um es in den Worten von Josef Ratzinger zu sagen, wie kann es sein, dass blinde, geistlose Materie nicht nur einen mathematisch geordneten Kosmos hervorbringt, sondern noch ein Lebewesen in diesem Kosmos, was Bewusstsein seiner selbst hat und sich fragt nach seiner Stellung in diesem Kosmos. Das ist erstaunlich. So, Josef Ratzinger. Und die dritte Frage, da hat allerdings Dawkins eine Antwort von Spemann, ist, wie kann es sein, dass blinde, geistlose Materie, und das wäre ja der Ursprung der Evolution, blinde, geistlose Materie, ein Wesen hervorbringt, was nach Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit fragt. Da hat Dawkins eine Antwort. Die Antwort lautet, wer nach Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit fragt, hat einen Überlebensvorteil dem gegenüber, die nicht danach fragen. Das ist Spemann allerdings zu wenig, weil er sagt, wenn alles auch mein eigener Verstand nur Überlebensvorteil ist, dann ist der Verstand nicht das, wofür er sich hält. Wir glauben ja, dass wir durch den Verstand irgendwie ermitteln können, wie die Wirklichkeit um uns herum ist. Aber das war die Diskussion von Robert Spemann. In der Debatte jetzt, als Dawkins sein Buch herausbrachte vor einigen Jahren, gab es aber ein anderes Argument, was eigentlich das wichtigste Argument geworden ist, auch für unsere Frage. Ich zitiere erst mal Plantinga, ist ein amerikanischer Philosoph, dem haben sich viele angeschlossen, das war ja auch gar nicht der Erste. Der hat Folgendes gesagt, das zentrale Argument von Dawkins lautet ja folgendermaßen. Die Komplexität der Welt ist eine Folge der natürlichen Selektion. Also nicht von Gott. Oder man müsste es eigentlich so formulieren wie Plantinga, wir kennen den Mechanismus, also gibt es keinen Mechaniker. Wir kennen den Mechanismus natürlicher Selektion, also gibt es keinen Mechaniker. Und das sagt Plantinga, das ist eine nicht gute Argumentation. Denn natürliche Selektion und Evolution liegen nicht auf der gleichen Erklärungsebene wie Gott. Also das Argument von Dawkins funktioniert so, ich weiß, wie es funktioniert, also gibt es keinen Gott. Das kann aber nicht das Argument sein. Das ist das Gleiche auch in der Frage des anthropischen Prinzips, dass also in unserem Weltall die Dinge so fein und gut austariert sind, dass Leben überhaupt nur entstehen konnte. Und da bietet Dawkins wie auch Hawking an multiverses Modell. Also es gibt viele Universen, die aber alle nicht existieren konnten, die sind in sich selber zusammengefallen. Nur bei einem hat alles gestimmt. Bei Milliarden ist es kein Zufall, dass es einmal stimmt, wenn es Milliarden gibt, die alle zusammenfallen, aber eines funktioniert. Es muss auch einmal funktioniert haben, sonst gäbe es uns nicht. Also uns gibt es ja nur, weil es einmal funktioniert hat. Multiverses Modell, das ist sozusagen die Antwort auf die Frage, warum stimmt alles so fein aufeinander abgestimmt in unserer Welt, dass Leben überhaupt möglich ist. Da haben andere wie Polkinghorne, das ist einer der Popwissenschaftler in England, den Dawkins auch sehr schätzt, ein überzeugter Christ, Polkinghorne, der hat gesagt, was nützt es eigentlich, Milliarden von Universen zu erfinden, deren Existenz wir nie erfahren werden, nur um der Tatsache auszuweichen, dass das einzige Universum, was wir kennen, unseres ist, was haargenau aufeinander abgestimmt ist. Natürlich kann das sein, dass es Milliarden gibt. Das würde auch nicht gegen die Gottesfrage sprechen. Warum sollte Gott nicht viele Milliarden Universen geschaffen haben? Aber das ist der Haupt, das Hauptgegenargument gegen die These von Dawkins, zu sagen, wir wissen, wie etwas funktioniert hat, also gibt es keinen Gott. Und von daher ist es auch wahrscheinlich kein Zufall, dass sehr viele Wissenschaftler, dass es eben Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben und nicht nur eben Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben. Wir können die Welt, in der wir uns befinden, beiderlei auslegen. Wir können sowohl sie atheistisch interpretieren und sagen, es gibt keinen Gott, oder eben auch auf der anderen Seite interpretieren, dass hinter dieser Welt eine schöpferische Intelligenz steht. Robert Spemann hat gesagt, wer an Gott glaubt, der glaubt, dass diese Welt einen Grund hat. Die Welt ist nicht grundlos. Das Gegenmodell wäre ja, dass nicht eine schöpferische personale Intelligenz diese Welt geschaffen hat, sondern dass wir das Produkt sind von blinden, geistlosen Mechanismus, der alles hervorgebracht hat und uns auch irgendwann einmal wieder auf dieser gleichen Weg blind und geistlos abberufen wird. Das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten, die dahinter stecken. In der Diskussion hat damals Dawkins zu John Lennox, mit dem er da diesen Mathematiker diskutiert hat, gesagt, wer schuf Gott? Also er hat Lennox gefragt, wer schuf dich? Und hat Lennox gesagt, ich bin eine Schöpfung Gottes. Daraufhin hat Dawkins gesagt, wer schuf Gott? Dann hat Lennox, wie man es erwarten konnte, eben die Rückfrage gestellt und hat so gesagt, Richard, wer schuf dich? Dann hat Dawkins gesagt, das Universum. Und dann hat Lennox gesagt, und wer schuf das Universum? Da hat er dann nicht reagiert, weil wenn wir die Gottesfrage stellen, stellen wir die Frage nach der letzten Realität, die nicht mehr hinterfragbar ist. Sozusagen, was ist die letzte Realität hinter unserem Universum? Ist es eine schöpferische Intelligenz, die das Universum, die Materie geschaffen hat, oder ist das Universum selber die letzte, nicht mehr hinterfragbare, ewige Realität? Das ist sozusagen der Punkt. Früher war oft die Frage, ist dieser ganze Glaube an Gott, das hat auch sicher den Glauben an Gott und Wissenschaft etwas diskreditiert, nicht ein Lückenbüßer-Argument? Das früher haben viele Leute gesagt, das können wir nicht verstehen, das hängt sicher damit zusammen, dass es Gott geschaffen hat. Lückenbüßer-Argument. Aber sehr viele der Wissenschaftler, die an Gott glauben, argumentiert gerade umgekehrt. Die sagen, je mehr ich von der Welt verstehe, umso begeisterter bin ich von Gott. Also nicht so, dass je weniger ich verstehe, umso mehr glaube ich, dass es einen Gott gibt. Und dann, je mehr ich verstehe, umso kleiner wird die Lücke, die Gott noch geblieben ist, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr ich von der Welt verstehe, umso begeisterter bin ich hinter der Intelligenz, über die Intelligenz hinter dieser Welt. Das ist wie wenn man vom Flugzeug Ahnung hat. Je mehr man von einem Flugzeug versteht, umso begeisterter ist man von der Intelligenz dahinter. Oder je mehr man weiß von Symphonien, von Beethoven, umso begeisterter ist er über das, was dahinter steht. Also nicht an Gott glauben, weil man so wenig versteht, sondern dass man an Gott glaubt, gerade weil man immer mehr versteht. Gerade weil man immer mehr versteht von dem Kosmos, in dem wir uns befinden. Also man kann das Argument so oder so ansehen. Ja, so viel einige der Gedanken dazu, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, Glaube und Wissenschaft sind das Gegensatz. Hat die Wissenschaft Gott begraben? Erstens rein formal oder historisch. Zu allen Zeiten bis heute gab und gibt es Wissenschaftler, die an Gott glauben. Also den Gegensatz kann es gar nicht geben, sondern es gibt eben Wissenschaftler, die glauben, sollte nicht glauben. Und die Erklärung von Dawkins, die ist nicht schlecht, weil viele immer wieder das auch sagen in Interviews, dass sie an Gott glauben wegen der Ordnung im Kosmos, wegen der Schönheit des Kosmos und Ähnliches. Ich hatte ja angefangen damit, dass ich selber mich mit der Frage beschäftigt habe, als Historiker durch meinen Schulfreund, der von der Auferstehung sprach. Und was mich interessiert hat, ist das auch nur eine Frage des Glaubens oder kann man auch als Historiker und als Wissenschaftler etwas dazu sagen? Und selbstverständlich hat Dawkins in dem Recht, dass es blinden Glauben gibt. Aber das, was ich herausgefunden habe in meinem Leben, ist, dass der christliche Glaube nicht blind ist, sondern dass er auf historischen Belegen und auf persönlicher Erfahrung beruht. Dass das sozusagen der Startpunkt ist für meinen eigenen Glauben und das, was mein eigenen Glauben darin bestätigt hat. Ja, so viel als die Punkte, die mir selber geholfen haben bei dem Thema Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.